so wie Gott uns hilft und geholfen hat. Und er macht uns eins klar, Jesus, er ist der Sieger. Und Sieger, sie bekommen keinen Trostpreis, sondern einen Siegespreis. Jesus sagt in den Seligpreisungen, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, nämlich mit Gottes Trost. Und nochmal Jesaja 51, Vers 12 sagt er, ich bin euer Tröster. Luther, der war oft schwermütig und war öfter in einer depressiven Stimmung. In der Zeit, wo das mit der Reformation anging, wo er das angestoßen hatte, hat sich Sorgen gemacht um die Reformation und darum das ganze Leid, das dadurch mit ausgelöst worden ist. Und er hat sich dann hinterfragt, ob das jetzt richtig war, was er da angefangen hat, was er gemacht hat. Er wollte ja keine Spaltung, sondern er wollte ja was anprangern in seiner Kirche. Und da war er oft fertig und schwermütig. Und da war er wieder so, eines Tages hat er sich in seinem Arbeitszimmer quasi eingesperrt. Und da kam seine Frau, die Käthe, herein und die war da ganz schwarz angezogen, ganz schwarz gekleidet. Und war so ganz ruhig und traurig. Und das hat dann der Luther gemerkt, hat er doch einen Blick gehabt für seine Frau. Und er fragt sie, Käthe, was ist denn los? Ist jemand gestorben? Und sie sagt dann zu ihm, ich weiß es nicht, aber so traurig wie du bist, habe ich gedacht, es muss wohl Gott gestorben sein. Und das hat ihn so wieder rausgeholt aus seiner Depression, weil er sich dann wieder erinnern konnte, dass es ja Gott war. Und Gott ist der, die Reformation und das Ganze in seinen Händen hält und nicht er. Und auch der Evangelist Spurgeon, er war ja der Gründer der Mennoniten, der Methodisten, sowas. Und er hat ja so viele Predigten gehalten, war so ein hinreißender Prediger und sind viele Leute durch ihn zum Glauben gekommen. Und er war auch in so einer depressiven Verfassung, weil er auch von anderen persönlich angegangen worden ist, angefeindet worden ist. Und da hat er sich so eine Auszeit genommen. Er war ganz am Boden, ist dann nach Frankreich gereist. Er hat in England gelebt und war da auf einem Schiff. Er wollte wieder zu Kräften kommen. Und da steht er an der Reling bei dem Schiff. Und da sieht ihn ein anderer Mann, wie er so ganz versunken war. Und er gibt ihm ein Traktat. Er hat aber Spurgeon gar nicht gekannt. Und Spurgeon liest das Traktat, es war eine Predigt und ist von der Predigt ganz ermutigt. Und es war ihm, wie wenn jetzt ein Sonnenstrahl von Gott auf sein Leben gefallen ist. Dann hat er unten am Traktat gelesen, dies ist eine Predigt mit Schrift von Spurgeon. Also Gott hat auch Humor in dem, dass er seinen Diener hier so ansprechen kann und trösten kann durch sein eigenes Wort, was er ihm mal geschenkt hat. Und noch jemand möchte ich nennen, Jochen Klepper, der hatte während der Zeit vom Dritten Reich gelebt und hat auch so vieles Schweres und Dunkles mitmachen müssen, weil er war mit einer jüdischen Frau verheiratet, die hatte zwei Töchter, die auch Jüdinnen waren und er wäre zwangsweise geschieden worden, nachdem er ja jüdische Frau hat. Und er hat auch mehrere mutmachende Lieder geschrieben. Und da möchte ich aus dem Weihnachtslied von ihm Auszüge lesen. Sieh nicht an, was du selber bist, in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Glaubst du auch nicht, so bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. Er wird Geschöpf und schafft dich neu, den er in Unheil findet. Weil er sich nicht verleugnen kann, sieh ihn nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst gebunden, er sucht du wirst gefunden. Hier hat er, dass er dich befreit, weil Schuld ihm auch entgegenschreit. Er hat sie aufgehoben. Nicht klagen sollst du, loben. Ja, damit ich mit aus einem Vers aus 2. Timotheus 2, Vers 13, wo es heißt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber zur Wahrheit von Jochen Klepper gehört dann auch, dass er noch während der Kriegszeit seinem Leben und das Leben seiner Frau und einer Tochter selber ein Ende gesetzt hat, weil er keinen Ausweg mehr sah. Die ältere Tochter seiner Frau konnte noch ausreißen, aber er hat den Freitod gewählt. Da hat er sich keinen Trost mehr gesehen, sich nicht mehr rausgesehen. Als Gläubige sollen wir ein Licht sein, so wie ein Leuchtturm für andere. Aber wir selber kommen immer wieder an einen Punkt, wo wir den Trost selbst von anderen brauchen, um wieder Trostspender werden zu können. Und es ist so, unter jedem Leuchtturm ist ein Schatten, den nur ein anderer ausleuchten kann. Ja, das ist hier ein Bild vom Leuchtturm Helgoland. Aber da, ja, ist auch ein Leuchtturm ein Schatten, und den kann man nicht selber ausleuchten. Und die Zeiten, wo Gott uns wieder erfüllt und wo er auch andere Menschen dazu gebraucht, die uns ermutigen und trösten. Und Dietrich Bonhoeffer, der auch während der Zeit des Dritten Reichs gelebt hat, hat einmal Zitat gesagt, der Christus im Anderen ist stärker als der an der eigenen Seele. Also wir brauchen die anderen, den Trost von anderen. Und wir haben eben einen Auftrag, wo viele Menschen einem auch nicht in Liebe begegnen, sondern auch aggressiv, dass wir da entgegenwirken, dass wir die Trostbotschaft von Jesus weitergeben sollen. Da oft hört man ja von anderen Menschen, Kopf hoch, das wird schon wieder. Das ist ja doch zu billig, sondern wir können sagen, ja, schau auf Jesus. Und unser Auftrag ist, Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und noch um andere zu trösten, ein Beispiel, da hat der Pfarrer in einem kleinen Dorf von einer Frau berichtet, die hat bei einem Unfall ihren Mann und ihre Tochter verloren. Und da kam sie dann ganz am Boden zerstört, kurz nachdem das passiert ist, auch verbittert, kam sie dann zu dem Dorfpfarrer um, hat ihm ihr Leid geklagt. Sie hat sich über Gott beschwert und sei Ungerechtigkeit. Warum muss das alles ausgerechnet mir passieren? Allen anderen geht's so gut, bloß mein Leben ist zerstört. Der Pfarrer hat ihr dann nicht widersprochen, aber er hat ihr eine Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, sie sollen jede Familie von dem kleinen Dorf gehen, soll sie besuchen und soll von jeder Familie, in der es kein Leid gibt, die kein Leid erfahren hat, eine Blume mitbringen. Und dann am Ende der Woche soll sie dann mit einem Strauß Blumen wieder zu ihm kommen. Und sie kam dann auch nach einer Woche zu ihm ohne einen Strauß Blumen. Aber sie hat einen Strauß von Erlebnissen und Erfahrungen gesammelt von Menschen, wie sie mit Leid und Verlusten umgangen waren. Und in Wüstenstraßen, da gibt es ja immer wieder so Wasserstellen, Wasserstationen, die lebenswichtig sind, dass die Leute, die dort unterwegs sind, nicht verdursten, dass die Reisenden da weiterziehen können, sich unterwegs Wasser holen können, weil sie sonst den Weg nicht schaffen. Ja, so Wasserstellen in der Wüste. Und da, ja, das ist interessant, so Wasserspender, das gibt es nur, weil Menschen tief graben haben. Also Wasser in der Wüste ist nicht oberflächlich da, sondern man muss in die Tiefe gehen, dass man dort auf eine Stelle kommt, wo man oberflächlich nicht sieht, wo Wasser kommt, damit man Überlebensretter ist für andere. Und wenn wir so Lebensphasen haben, wo wir in Schwierigkeiten sind, wo wir leiden, aber trotzdem dann bei Jesus bleiben, werden wir zu Vorbilder für andere. Und unser Leid hat eine andere Perspektive dadurch bekommen. Ja, die Frage, warum leiden? Genau, das findet sich in dem Text. Wir leiden, damit wir von Gott getröstet werden können. Wir leiden, damit wir andere von Gott her trösten können. Wir leiden, damit wir unserem Leiden Geduld lernen und dabei im Glauben wachsen. Und wir leiden, damit wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Alles Punkte aus diesem Bibeltext, Korintherbrief. Und leiden, damit wir nicht uns auf uns selber verlassen, sondern auf Gott. Und wir dürfen mit unseren Klagen zu Gott kommen. Ja, es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir Grund zum Klagen haben, aber die dürfen wir Gott nennen. Und da will ich jetzt ein paar Verse aus dem Klagepsalm 73 lesen. Hier auch. Als ich verbittert und innerlich zerrissen war, da hatte ich fast den Verstand verloren. Und doch, Gott Vater im Himmel, ich komme nicht von dir los. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem guten Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was sollte ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich hab doch dich, auch wenn ich Leib und Leben verliere. Du, mein himmlischer Vater, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht einsam und ohne Hoffnung zugrunde. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn und Heiland. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du für mich getan hast. So kam der Psalmdichter. Und auch ein Vers, das ist auch mein Konfirmationsspruch, heißt dann da im Anschluss an den nächsten Vers. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, sagt der Psalmbeter. Ganz zum Schluss, wo er ins Heiligtum Gottes kommt und wo ihm so ein Blickwechsel von Gott geschenkt worden ist. Ja, und er kommt doch zu der Einsicht, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und einen letzten Punkt möchte ich nennen, damit Gott gelobt wird. Da sind Paulus und Silas im Gefängnis eingeschlossen, sind gekettet im Block und fangen mitten in der Nacht an, Gott zu loben und zu danken. Sehen Sie ein Bild? Und da gibt es ja auch so einen bekannten Spruch, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Danken heilt Gedanken und loben stärkt in Lebensproben. Also ganz alte Aussage, aber ich denke, die trifft immer noch zu. Und ja, es ist gut, wenn wir es vielleicht lernen und dann einüben in bestimmten Situationen. Und auch Dietrich Bonhoeffer ging es so. Er war ja auch im Gefängnis, er war ziemlich fertig. Und da hat Gott ihm einen Auftrag gegeben, dass er in seiner Schwachheit nicht auf sich selber schauen soll, sondern auf seine Mitgefangenen um ihn herum. Dass ihm deutlich gemacht hat, dass die ihn brauchen, dass er sie ermutigen soll. Und da hat er das Gebet für sie geschrieben und seine Mitgefangenen dann gegeben. Gott, ich rufe zu dir. In mir ist finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Führung nicht, aber du weißt den Weg für mich. Ja, konnte Bonhoeffer zum Tröster werden für andere Menschen. Und später ist er ja auch im KZ hingerichtet worden. Leiden, damit